Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Daniel Hitzig im Gespräch mit Gästen.
Ganz herzlich willkommen zum Persönlich auf DRS1 an diesem wunderschönen Pfingstsonntag. Heute aus dem Restaurant Terroir am Pfauen in Zürich. Meine Gäste sind heute Brigitta Stahel. Sie leitet den Betrieb vom Theater Rigiblick am Zürichberg. In ihrem Leben hat Brigitta Stahel schon einen Haufen gemacht, von Werbefilm bis zu Erwachsenenbildung. Vor allem aber ist sie auch Mutter von 4 Töchtern, die zwischen 15 und 21 Jahre alt sind. Mein zweiter Gast ist der Silvio R. Baviera. R steht für Ricardo, ist richtig. Er kommt vom Zürichberg. Er kommt nicht vom Zürichberg, sondern eben gerade vom anderen Ende der Stadt Zürich, aus dem sogenannten Kreis Cheib, im Quartier Ausserseil. Dort führt Silvio Baviera seit bald 40 Jahren einen Verlag, eine Galerie und ein eigenes Museum. Und im Quartier Ausserseil hat er vor kurzem ein über 600 Seiten dickes Buch gewidmet. Herzlich willkommen. Brigitta Stahel, der Zürichberg, das ist dort, wo in Zürich das Geld wohnt, sagt man. Arbeiten tut es bekanntlich eher an der Bahnhofstrasse und am Paradeplatz. Ist denn der Zürichberg überhaupt ein Ort, wo ein Theater kann existieren
kann? Gute Frage. Also bestens kann es existieren am Zürichberg. Wir nennen uns Theater. Also das Theater Rigiblick ist das einzige Theater mit einem eigenen Seilbahnanschluss. Wenn man mit der Rigibahn kommt man zum Theater rauf und es kommen eben viele auch nicht vom Zürichberg, die zu uns kommen, aber auch die Nachbarschaft verkehrt bei uns. Es kann bestens existieren.
Was ist es für ein Theater?
Es ist ein Theater, das es seit 25 Jahren gibt. Getragen wurde und gegründet wurde von einem Verein und ich habe vor 20 Jahren noch selber dort mit einer Laien-Theatergruppe Theater gespielt. Man hat das einfach können mieten und dort auftreten, sind alle Freunde und Familie gekommen. Und Quartierkultur im Kreis 6 ist dort entstanden, hat dort immer aufgeführt, ausgestellt, unter anderem auch. Wir haben eine kleine Bilderwand, wo es Bilderausstellungen gibt. Und vor 5 Jahren ist es unter professionelle Leitung gekommen, und zwar von Daniel Rohr, Schauspieler, hat in vielen Schweizer Filmen mitgemacht, unter anderem mit Julias Verschwinden, wo jetzt gerade sehr erfolgreich gelaufen ist. Er ist der mit den goldigen Turnschuhen. Und er leitet das Theater seit 5 Jahren professionell und probiert jeden Monat ein vielfältiges Angebot zu machen aus Musiktheater, Theater, lässige Tanz, klassische Musik.
Eigenproduktionen und Sachen, die man auch quasi gastspielmässig einlädt.
Genau, Eigenproduktionen, wie Goethes Faust erzählt mit Rock- und Pop-Songs. Oder Azzurro, italienische Liederabend, in einer Sternennacht am Hafen mit Hafenlieder. Und jetzt neu auch To the Dark Side of the Moon, Pink Floyd, umgeschrieben von Daniel Futter für Streichquartett.
Also ein spannendes, breites Programm. Sie haben gesagt, Sie sind vor 20 Jahren jetzt selber als Schauspielerin auf der Bühne gestanden, heute nichts mehr für Sie. Was machen Sie dort konkret?
Spielen tue ich nicht mehr. Ich hätte gar keine Zeit mehr jetzt. Ich würde gerne wieder. Es ist eine grosse Liebe von mir, das Theater spielen auch. Im Theater Rigiblick mache ich viel. Also ich bin Stellvertreterin von Daniel Rohr. Ich leite das Betriebsbüro. Ich mache Pressearbeit, Kontakt zu den Künstlern, Erstkontakt. Ich mache den Spielplan. Ich schaue aber, dass alles super ist. Ich schaue häufig auch die WC putzen.
Also ohne Sie geht nichts dort oben.
Ich bin schon ein bisschen die Hausmutter vielleicht. Ja. Und mache auch Abendkasse oder einfach zwischen 7 und 8 stehe ich ein bisschen am Eingang, schaue, Leute begrüssen.
Schauen, dass es geschaut ist. Genau. Die gute Seele vom Theater in den Blick. Wir werden sicher auf das ein oder andere Stichwort, gerade Mutter, werden wir noch zwangsläufig müssen zurückkommen im Laufe dieser Stunde. Silvio Baviera, bei Ihnen ist der Fall eigentlich gerade umgekehrt. Wenn man Ausserseil und Langstrasse gehört, dann denkt man zu Zürich und vor allem auch darüber aus, zuerst einmal an Prostitution, an Drogen, an Nachtleben, vielleicht auch an ein Quartier, wo ein Haufen Immigranten aus der ganzen Welt leben, aber eigentlich nicht an Kunst und an eine Galerie. Ist das ein Klischee?
Das ist ein Klischee. Es ist ja sehr marginal. Natürlich ist es ein Teil des Quartiers, aber das Quartier selber hat eine ganz andere Tradition. Ausserseil ist ja vorübergehend eine eigene Gemeinde geworden, nachdem es entlassen worden ist aus der Vogtei Wiedeke. Und später ist es dann eingemeindet worden. Ausserseil hat aber nationale Bedeutung bekommen, zum Beispiel durch die Arbeiterbewegung. Die beiden Generalstreiche 1912 und 1918. Da ist mehr oder weniger alles postuliert worden, wo dann später mit grosser Verzögerung zustande gekommen ist, wie zum Beispiel 1948 der AV oder mit noch einer grösseren Verzögerung, glaube ich, 1971 oder 72, das Frauenstimmrecht.
71.
Aber da hat es verschiedene Etappen gehabt auf dem Weg. Und ein Haufen Impuls sind aus dem Kreis 4 gekommen. Dann
darf ich Sie unterbrechen? Klischee, die haben ja immer einen wahren Kern, oder sehr häufig. Und es ist doch schon so, primär auch heute, wenn man den Kreis anschaut, es ist ein Vergnügungsviertel für viele Leute und man würde nicht gerade unbedingt Kunst erwarten dort. Wer sind denn die, die bei Ihnen in die Galerie kommen?
Also dort, wo ich angefangen habe, ich habe von null angefangen, ich bin eigentlich in all meinen Tätigkeiten bin ich reingerutscht, irgendwie so in einer logischen Konsequenz hinein. Nachdem ich einen Verlag gegründet habe, am 1. August 1966 und dann so Vorzugsausgaben gemacht habe mit Grafiken, ist dann irgendwie der nächste Schritt die Galerie gewesen. Und die Galerie hat am Anfang überhaupt kein Publikum gehabt. Ich habe aber mein Publikum im Kreis 4 gefunden, an jeder Strasse irgendjemand. Es war früher auch noch ein bisschen einfacher gewesen, die Leute zu begeistern, weil man es einfach auch nicht so kennt hat. Die Neugierde war wacher gewesen. Und dann auch ein gewisser Sympathiebonus, dass man das überhaupt macht dort, oder?
Also es war dort mal für Kunst und Kultur eher noch ein bisschen eine Wüste gewesen und das hat sich auch geändert unterdessen.
Das hat sich total geändert. Ich bin im Kreis 4 aufgewachsen und bei dem Quartier verbunden. Ich bin als Kalkbreite in die Schule gegangen. Und mein Anliegen war immer, wenn ich irgendwie kulturell etwas mache, und zwar kulturell habe ich eigentlich immer das Bedürfnis gehabt, etwas zu machen, wie für mich das einer von diesen wenigen Wegen ist, um sich vernünftig mit der Situation von der Gewalt auseinanderzusetzen, also auch letzten Endes Krieg. Quasi unter dem Motto dort, wo man kann lehren und lernen, da wird die erste Weiche gestellt zur Chancengleichheit und zur offenen Gesellschaft. Das ist für mich irgendwie so verknüpft.
Da tun Sie schon ein weites Feld auf. Ja. Da kommen wir schon noch dazu. Jetzt wollen wir aber die beiden zuerst einmal noch ein bisschen genauer kennenlernen. Woher das es dann kommt? Frau Steil, Sie haben vorher das Stichwort Familie gebraucht im Zusammenhang mit dem Theater. Irgendwie hat das auch so ein bisschen Quartier. Und Familie, das ist wichtig für Sie. Das, nicht nur, weil Sie vier Töchter haben, bin ich auch die Heimfamilie wichtig gewesen.
Ich bin so ein Familienmensch, ja. Also eben, eine Theaterfamilie und 8 Minuten davon entfernt meine Familie mit ihren 4 Töchtern. Das heisst, wir sind nur zu 5. Mit 2 Hunden, 2 Hasen, 2 Katzen. Sonst sind wir 5 Frauen. Die Familie. Und ich selber komme aus einer Grossfamilie, wo auch beide älteren Teile aus einer Grossfamilie kommen. Das heisst, 8 Kinder bei meiner Mutter, 7 bei meinem Vater. Meine Mutter kommt aus dem Appenzellerland, mein Vater aus Elk, Kanton Zürich, und hinten aber dann alle aus dem Kanton Thurgau. Ich bin so aufgewachsen, die zweite von 6 Kindern, und eigentlich hat es rundum eine Grossfamilie gegeben.
da braucht man gar keine Freunde mehr. Man hat so viele Leute um sich herum.
Ja, am Sonntag ist man Gott Familie besuchen. Also an allen Feiertagen, an den Pfingsten, an den Ostern, an der Weihnacht, ist einfach Grossfamilienbesuch angesagt gsi. Immer grosse, eben. Und ganz wenig andere Leute. Das ist, ich bin erst eigentlich mit 19, als ich dann auf Paris bin, habe ich mal gemerkt, dass es noch viel anders gibt und andere Biografien, Leute, die mit Freunden aufwachsen. Also nicht, dass wir keine Freunde hatten, aber sehr beschränkt. Ich bin als Kind befreundet mit anderen vier Kindern von Skages aus dem Zollikerberg. Und viel, viel anders hat es für uns nicht gegeben. Es hat mich sehr geprägt, merke ich immer mehr. Ja.
Wie ist das bei Ihnen mit der Familie? Nicht ganz fremd, weil Sie sind auch aus einer grossen Familie. Bei Ihnen sind es nicht...
Also ich habe drei Brüder, die auch alles Künstler geworden sind. Wir sind Vaterseits Italiener und da spielt natürlich die Familie ein bisschen eine Rolle. Wobei bei uns die Heime selber das ziemlich gebrochen war, weil meine Mutter nicht gut zu Weg war. Aber wir haben... eigentlich als Kind immer einen grossen Zusammenhalt gehabt. Da ich der Älteste bin, war ich auf einer Art Lokomotive gewesen. Und nachdem dann das Haus der Zweistrasse, wo wir aufgewachsen sind, abgebrochen worden ist, sind wir dann mit dem wachsenden Wohlstand von den Eltern immer in ein mehr besseres Quartier gezogen. Und das höchste der Gefühle war dann irgendwie am Ölberg gewesen. Und das hat mir dann dort gar nicht mehr gefallen. Aber als Brüder haben wir uns sehr durchgesetzt. Es hat dann dort immer geheißen, Baviera-Brösels. Es ist also nicht ganz...
so nachher
es ist ja nicht so ganz einfach gewesen, irgendetwas gegen uns zu unternehmen, weil dann sind wir immer zu vierten aufgestanden. Also wir haben eigentlich zusammengehebt wie Pech und Schwefel.
Also auch relativ nah hintereinander.
Wir sind alles Jahr auseinander gewesen. Oder gewesen immer noch.
Und das Gefühl, dass man einmal außerhalb der Familie, weil man so gross und stark ist, gar nicht so angewiesen ist auf den Freundeskreis,
Sie auch gekannt. Wir haben einen grossen Freundeskreis gehabt und wir haben die auch immer heimgenommen. Bei uns war die Wohnung immer gerade voll mit den Jugendlichen. Also, das sind selten unter 10. Ja.
Und das ist etwas, was einem auch prägt, oder?
Ja. Es ist klar, jeder Kontakt, den man hat, der halbwegs vernünftig ist, prägt einen, oder? Weil es ist ja schwierig auszukommen, ohne dass man irgendwie kommunizieren tut. Oder?
Sie haben gesagt, Hönk am Ölberg, das ist mir hängen geblieben. Ich bin aus Zürich, aber ich habe das noch nie gehört. Was hat Hönk mit dem Ölberg zu tun?
Ja, das ist so ein stehender Ausdruck, der sich eingebürgert hat. Es ist eben nicht ganz der Zürichberg, oder? Es ist aber auch nicht ganz irgendwie etwas anderes, es ist irgendwie so etwas dazwischen durch. Es ist so ein Milieu von Kleinbürgertum, das versucht, sich heute noch zu emanzipieren. Ich werde mich aber fragen, ob das jemals stattfinden wird.
Gut, auf jeden Fall haben wir alle etwas gelernt. Vielleicht auch die von Zürich, Hönk am Ölberg. Sie sind im Zollikerberg aufgewachsen, genau. Fest Anhell. Und zwar auch noch besonders, so vom Bin ist Mutter die starke Figur gewesen. Was hat sie gemacht?
Also sie hat im Zollikerberg einen Lebensmittelladen gehabt, also den Volk, geführt. Mein Vater hat sich in dieser Zeit weitergebildet und nachher selbstständig gemacht. Und meine Mutter hat, also meine erste Erinnerung ist, dass ich im obersten Stock aus dem Haus raus schaue am Morgen um 6:30 und meine Mutter Tafeln rausstellt. Heute Kopfsalat, 30 Grappen oder irgend so etwas. Und es war ein Bedienungsladen gewesen. Das heisst, die Leute sind reingekommen, grüezi, Frau Stahil, ich hätte gern einen Kopfsalat. Und wir haben als Kind im Lager gespielt. Also das ist unsere Spielwiese, das Lager mit den Säcken, mit Haselnüssen, mit Mehl. Und wir haben Verkäuferlis gespielt, mit Rösslergeschirr. Immer wieder ein bisschen etwas kaputt gemacht, immer wieder rausgeschumpfen worden.
Aber ein Paradies.
Ein Paradies für Kinder. Absolutes Paradies.
Und dann an einem schönen oder vielleicht eher regnerischen Sonntag hätte man einfach können sagen, komm, wir gehen Verkäufler spielen, ist ein Stock runter in den Laden und hat dort...
Also nein, das haben wir natürlich nicht dürfen. Aber wir haben vielleicht dann müssen einen Kaffeeraum holen. Und dann nach einer halben Stunde hat es Mami gemerkt und hat dann runtergerufen. Und dann sind wir schon wieder am Verkäuferlis spielen gewesen. Und an der Nastür, eben, früher war so ein Laden halt auch noch gewesen. Wir haben dann noch, meine Mutter hat auch noch Nastüchli verkauft und Unterwäsche und Wolle. Also es hat noch ein grosses Angebot gehabt, an Wolle in allen Farben. Und das ist, nur schon von dem her ist es paradiesisch gewesen. Also alles, was man zum Leben braucht, hat es in so einem Vollladen gegeben.
Und ist gar noch nicht so lange her. Also da reden wir von welcher Zeit?
60er Jahre, ja. Ich bin 58 geboren und bis 70 sind wir in dem Laden gewesen, oder in dem Haus mit dem Vollgeladen haben wir dort gewohnt.
Gut, ist relativ nicht so lange her, ist schon ein Moment her. Ja. Haben Sie noch Bilder, Herr Baviera, an diese Zeit? Also eben so 60er Jahre, Sie sind noch ein bisschen älter, Sie sagen, Sie sind also aktiv Rentner.
Das erste Bild, wo sich in mir... eingeprägt hat, die anderen sind ein bisschen mehr verschwommener. Meine Mutter war eine sehr musische Frau gewesen, und die hat uns manchmal mit ins Odeon genommen und ins Select, also uns vier Kinder. Da sind wir natürlich entsprechend auffallen, weil das hat keine Mutter gemacht dazumal. Und dann sind wir einmal im Select gesessen.
Ist das Kaffee?
Ja, das war so 1952 gewesen. Und da ist die Meldung durchgegangen, wie ein Lauffeuer, dass der Stalin gestorben ist. Und da habe ich für einen Augenblick habe ich den Eindruck gehabt, ich habe die näheren Zusammenhänge natürlich nicht so genau gekannt, aber ich war emotional so bewegt gewesen, dass ich für einen Augenblick den Eindruck hatte, die Zeit ist ein bisschen still. Es hat am Limit entlang, da hat es also noch keinen weissen Streifen gehabt auf dem Pflaster, wo... die Auto getrennt hätten von links und rechts und es sind nicht so viele Autos vorbeigefahren. Aber ich habe irgendwie das alles als nicht ganz real wahrgenommen. Das ist eigentlich einer von den Eindrücken, die ich nie mehr vergessen habe. Und im Quartier selber, an der Zweierstrasse, das Quartier ist ja heute in grossen Teilen schon ein bisschen saniert, da hat es immer noch so Schöpfe dazwischen gehabt, Handwerksschöpfe. Und das sind irrsinnige Plätze für uns zum Spielen, oder? Also mit der ganzen Nachbarschaft. Da sind auch die Lumpen Zeitungenhändler sind durch die Straße durchgezogen. Da hat man von weitem gehört, Lumpen Zeitungen, dann Glaser. Glaser sind alle aus dem Galankental gekommen. Die haben irgendwie in Zürich ein Regal gehabt. Und dann haben, glaube ich, kaum jemand anderes zugelassen. Aus dieser Gemeinde. Also ich habe schon ich habe sehr lebendige Eindrücke. Auch an der Langstrasse, da hat es ein bisschen mehr so Trödlerläden gegeben, wo so billige Kleider verkauft haben. Es war eben traditionell ein arme Leute Quartier gewesen, und die haben sich natürlich ihre eigene Infrastruktur aufgebaut, um irgendwie eine Existenz zu haben.
Also Sie beschreiben jetzt beide da so ein bisschen Ihre Jugend und können wirklich Bilder rauf, wie das war. Ich meine, wie hat man dort mal dann seinen Weg gefunden? Meine, heute haben die Jungen durch wahnsinnig viele Möglichkeiten, gerade von der Schule her. Wenn man heute die Prüfung nicht schafft, dann hat man eine Möglichkeit, zwei Jahre nachher noch zu machen. Und das ist sicher auch ein Problem für viele junge Leute heute. Wie war das dort mal gewesen? So, die Berufswahl, ist Ihnen schon klar gewesen, wo es durchgeht? Ich werde auch mal in so einem Laden stehen. Frau Stahel, oder wie ist das? Hat sich das entwickelt bei Ihnen?
Schwierige Frage. Ich mag mich erinnern, ich habe immer gedacht, ich werde mal auf der Bühne stehen. Natürlich habe ich da immer an das Schauspielhaus gedacht. Ich habe auch nichts anderes gekannt, als eben vom Zollikerberg runter mit der Furchtbahn, mit der Frieda runter an den Stadelhoferplatz und von dort in Knie und von dort ins Schauspielhaus. Und ich weiss nur noch, also, wenn ein Lehrer ungerecht war, habe ich immer so für mich so gedacht, warte nur einmal. stand ich dann dort auf der Bühne und so quasi eben in der Mathe, wenn ich in der Mathe schlecht war, weil ich dachte, das ist eben gar nicht wichtig für mich. Ich stehe dann einmal auf der Bühne, das ist so, das habe ich immer gedacht. Ich habe dann trotzdem das KV gemacht. Also, das ist ja halt auch bei unserer Grossfamilie und die Leute vom Land, wenn ich gesagt habe, ich möchte Schauspielerin werden, da hat man vielleicht im Gegensatz jetzt zu ihnen da nicht so ein Ohr dafür gehabt. Und ich habe auch nichts dafür tun. Also, aber da hat man gefunden, jetzt machst du zuerst mal etwas Seriöses. Also habe ich das KV gemacht.
Und dann, Sie haben es vorher angesprochen, so der erste Blick, der irgendwie noch die Welt über Zürich aufgetan hat, das war dann der Aufenthalt in Paris.
Ja, ja. Wobei, ich möchte noch etwas schnell einfügen. Wir haben über etwas geredet, über die Italiener eben. Also über, ich bin sehr schweizerisch geprägt gewesen und bin dann einmal in der 4., 5. Klasse bin ich am ersten Mädchen begegnet, wo Italienerin gewesen ist, die nicht gut Deutsch hätte können. Das ist, glaube ich, so 68 und auch die Tschechen gekommen. Wir hatten dann in der Klasse so eben zwei Ausländer gehabt, eine Italienerin und eine Tschechin. Und meine Mutter hat dann gefunden, geh mal das Mädchen abholen, tu ihr den Einstieg da erleichtern. Und ich habe sie dann auch einmal heimgebracht und dann ist die Mutter ganz begeistert gsi und hat mir ein Stück Pizza heimgegeben. Und die Pizza habe ich angeschaut, habe es heimgetragen, habe es meiner Mutter gezeigt. Und dann hat meine Mutter da, das, wir haben dann das so analysiert. Und meine Mutter hat gesagt, ein Gemüsekuchen mit einem ganz dünnen Teig, mit viel Tomaten und wir haben daran geschnuppert mit einem Gewürz, das wir nicht gekannt haben. Wir haben einfach nicht gewusst, was das ist. Wir haben es dann so geteilt untereinander und jeder hat ein kleines Stückchen gegessen von dem Gemüsekuchen. Also wir hatten keine Ahnung, eben, was Pizza ist. In so kleinen Pizzen ist mir dann die Welt aufgegangen.
Es ist schon noch verrückt. Also, eben 40, 45 Jahre zurück hat man in der Schweiz nicht gewusst, was eine Pizza ist. Also, ja. Das muss man sich einmal vorstellen. Ja. Für Sie sind die Migranten natürlich früher noch schon eine Realität gewesen. Also, eben, heute sind es wie viele Nationen in Aussersil?
Es sind über 120 verschiedene Nationen. Die UNO hat, glaube ich, etwas über 160. Also, wenn wir uns ein bisschen anstrengen, bringen wir es auch bis dahin. Aber das Erstaunliche ist, es sind ja sämtliche politische und religiöse Richtungen vertreten, die in der Welt vorkommen. Und es ist effektiv so, dass die Leute miteinander auskommen, ohne dass sie irgendwelche gespässigen Parolen aufgeschmiert hätte an der Wand. Ich bin mal in Berlin gewesen, habe dort mir die Mauer angeschaut, dann hat man kilometerweise können anschauen, wie steht Türken raus und Ähnliches und Hakenkreuz und weiss Gott nicht, was alles. Und das findet im Kreis 4 nicht statt. Und ich sage immer, das ist eigentlich ein glühendes Beispiel, auch für die Welt, dass es möglich ist, auf einem engen Raum, der Kreis 4 hat 28'000 Einwohner, das Langstrassenquartier ungefähr 10'000, das ist ja nicht so wahnsinnig hohe Bevölkerung, aber es ist eine ziemliche Dichtung, speziell für schweizerische Verhältnisse. Und es ist tatsächlich möglich, dass man auskommen kann, ohne dass man sich gegenseitig anfinden tut.
Und Sie sind... eigentlich bereits mit dieser Selbstverständlichkeit aufgewachsen, dass es in der Klasse eben ein Gespöndli hat. Trotzdem sind es schon primär aus Südeuropa gewesen, also namentlich Italiener, Spanier, Portugiesen. Also
ich stamme selber aus einer Immigrantenfamilie, Vater wie Muttersitz. Ich will es nicht weit ausdehnen, sonst lange nämlich die Sendung nicht mehr. Aber auf der Vaterlinie bin ich Italiener, heute noch. Ich bin Doppelbürger mittlerweile, Italiener und Schweizer. Mein Grossvater ist eingewandert, und zwar nicht aus Italien, sondern aus Österreich. Er musste Österreich verlassen, wie vor dem Ersten Weltkrieg. Also während dem Ersten Weltkrieg waren ja die Italiener noch Gegenpartei von der Achsenmächte. Und die Italiener wären in Österreich interniert worden, in Arbeitslager. Nein, sie sind interniert worden in Arbeitslager und ihm ist das gesteckt worden, dass das passieren wird. Und er hat die Zeichen deutlich genug verstanden und hat die ganze Familie praktisch den nächsten Zug eingestiegen nach Zürich. Und
darum, so sind dann aus Baviera...
Und da er der einzige Nachkomme war in seinem Geschlecht. Und er dann glücklicherweise 5 Kinder gehabt, gibt es jetzt wieder beachtlich Bavieras. Allerdings in der deutschen Schweiz.
Aber die Pizza, die ist in dem Sinn bei Ihrer Familie schon ein Begriff gewesen. Also vor Mitte 60er.
Nein, meine Mutter war Holländerin gewesen. Und wir sind, die Italiener sind ganz klein gewesen, die Holländer ganz gross. Und wir sind etwas dazwischen gewesen. Also ich bin mit 1,83 der kleinste gewesen. Das ist auch nicht ganz klein, oder? Jedenfalls, meine Mutter hat von italienischer Küche keine Ahnung gehabt. Darum, bei uns zu Hause ist nicht italienisch gekocht worden.
Also in dem Sinne, traditionelle Verteilung. Der Vater hat gearbeitet und die Mutter hat den Haushalt geschmissen und halt dann holländisch gekocht.
Nein, sie hat auch nicht holländisch gekocht. Ich glaube, das wäre irgendwie noch zu definieren, was sie gekocht hat. Mir ist das heute noch irgendwie ein Rätsel.
Sie hören die RS1 persönlich, heute aus dem Restaurant Terroir am VU in Zürich. Meine beiden Gäste sind, jetzt haben Sie ihn gerade gehört, vorher der Galerist und Verleger Silvio Baviera und Theaterleiterin oder die Leiterin vom Büro, muss man sagen, zum ganz präzise, Brigitta Stahel. Sie wollen sich nämlich nicht mit fremden Federn schmücken.
Nein, ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Und vor allem merke ich, ich habe also gemerkt, ich bin gern die Nummer 2. Ich bin die Stellvertreterin, das macht mir sehr Freude, dass ich das machen kann. Aber ich bin Teammensch, ich bin die 2. von 6 Kindern. Ich bin eine Teamperson, das ist etwas, was mich prägt, das habe ich gemerkt.
Ich habe es ganz am Anfang gesagt, Sie haben viel gemacht. Ich habe nur 2 Sachen aufgezählt, aber es wären noch x andere. Sind Sie denn ein unsteter Mensch, dass Sie so viele verschiedene Sachen beruflich gemacht haben? Oder gibt es einen roten Faden?
Spannend. Den roten Faden erkenne ich eigentlich erst jetzt. Ich habe so viel Verschiedenes gemacht. Ich habe beim Film geschafft. Ich habe Castings gemacht für Werbefilme. Ich habe mit Fotografen und Filmern für Werbungen geschafft. Ich habe Erwachsenenbildung gemacht. Ich habe Elternbildung, also Kurs gegeben für Eltern. Das mache ich jetzt zum Teil immer noch. Und habe alles hat zusammengeführt. Der Rotfaden ist eigentlich, dass es alles zusammengeführt hat zu dem, was ich jetzt mache. Also, dass ich im Theater das alles kann brauchen. Ich habe in der Elternbildung Konfliktlösungstraining gegeben.
Das gibt es ab und zu im Theater?
Ja, überall. Das gibt es bei meinen Kindern, das gibt es im Theater, das gibt es im ganzen Leben. Und mit dem können umgehen oder das als Herausforderung anschauen. Man sagt, Konflikte sind da, um gelöst zu werden. Alles das ist der rote Faden. Im Moment merke ich, das hat alles dazu geführt.
Also es ist noch schön, Sie haben einen Kasten vor sich und können je nach Situation eine andere Schublade aufmachen und haben dort drin eine Erfahrung, die dann im Moment kann eingesetzt werden.
Ja, vielleicht. Also ich habe meine erste Ausbildung in dem Bereich ist Gordon-Trainerin nach dem Thomas Gordon und der nennt das Werkzeug und von dem her ist der Kasten ein gutes Bild. Also dass man so einen Werkzeugkasten hat, wo man eigentlich kann anschauen und sagen, was ist da los? Aha, jetzt kann ich da mal zum Beispiel zuhören. Zuhören ist ein gutes Werkzeug in Konfliktsituationen. Jemand ernst nehmen, zuhören.
Sie haben mir gesagt im Vorgespräch, Herr Baviera, Sie sind eher ein Einzelkämpfer. Also die Frau Stahel, die braucht die Familie, die braucht das Theater, die braucht einen Betrieb. Während Sie haben mir gesagt, oh nein, Angestellte eher nicht.
Ja, ich würde es vielleicht anders formulieren. Ich würde sagen, ich bin eine Art Selbstversorger. Weil dann habe ich eine Garantie, dass ich tatsächlich auch versorgt werde. Und was mir ganz wichtig ist, ist eine grosse Unabhängigkeit in dem wenn man so zwischen Moral und Freiheit pendeln tut, das eine bedingt das andere. Es gibt keine Freiheit ohne Moral und es gibt keine Moral ohne Freiheit. Dann neige ich immer ein bisschen mehr zur Freiheit als zur Moral. Und um das aber für mich zu gewährleisten, brauche ich eine starke Unabhängigkeit. Und die Unabhängigkeit habe ich in der Regel meistens nur dann gefunden, wenn ich ein bisschen abseits gestanden bin. Ich bin zwar, wie man so schön sagt, ein integrales Mitglied von dieser Gesellschaft, aber ich habe nie so das Bedürfnis gehabt, mich zu assimilieren oder sogar aufzugehen, so, schon gar nicht in einer gewissen Mittelmäßigkeit.
Und so am stärksten fühlen Sie sich in dem Sinne allein, wenn Sie Ihr Ding können durchziehen können.
Ja, genau.
Aber die Galerie machen Sie nicht ganz allein. Hinter einem starken Mann hat es immer noch eine starke Frau.
Also, Marietta, also meine Frau, die da sitzt, die hilft mit.
Die Frau in Rot ist es. Und sie ist schon wichtig.
Ja, ja.
Wie ist denn die Arbeitsteilung?
Also, sie arbeitet den Tag durch beim Staat. Sie ist dort. Sie hat einen Verwaltungsberuf und unter Tag arbeite ich in der Galerie und im Museum.
Aber in der Galerie? Also
hauptsächlich an Vernissage oder wenn es Transport zu machen gibt oder wenn man muss einen Versand machen muss, Kuvert einpacken bis zur Bewusstlosigkeit, dann machen wir das zusammen oder der grössere Teil macht sogar sie.
Also kannst du auch ein Teamplayer sein in dem Sinn, Silvio
Maria? Ja, so geht es einigermaßen. Aber ich tatsächlich wahr, ich, wenn man 40 Jahre allein geschafft hat, dann, ich hatte mal einen Mitarbeiter gehabt und ich habe aber gemerkt, dass ich nicht, das war ein sehr netter gewesen und alles okay, aber ich habe Mühe gehabt, wenn das immer so quasi wie ein Schatten jemand um mich herum war. Ich arbeite lieber allein.
Stichwort jemand um sich herum haben. So, irgendwann hat es dann auch eingeschlagen und hat es ein Kind gegeben. Und jetzt sind es mittlerweile, ich habe es gesagt, sind es 4. Was hat sich da verändert in Ihrem Leben?
Alles. Alles. Ich habe bis 30 kein Kind wollen. Ich habe bis 30 gewusst, dass das Leben so als Paar, als arbeitende Frau alles bietet, was man braucht. Und mit 30,5 haben meine Hormone einfach zugeschlagen. Und ich habe mir so auf einmal, ich bin selber überrascht, das Kind gewünscht. Und dann ist eben auch alle 2 Jahre ist dann eins dazugekommen. Und dann sind meine tiefsten Erinnerungen wieder vorgekommen, dass ich dachte, eigentlich habe ich das schon immer wollen. Ich habe immer 4 Kinder wollen. Ich habe immer eine grosse Familie wollen. Und bin aufgegangen in allem, was man so tun kann. Mit einer Gruppe von Kindern. Also, wo man vielleicht mit dem Einzelkind viel weniger machen kann. Also, dass die Kinder miteinander, ich konnte, glaube ich, ein kleines Paradies schaffen für die Kinder, so wie ich es selber erlebt habe. Mit Geschwistern, die aufwachsen, in einer Welt, wo man sich eben schafft, mit Geschwistern zusammen, ist einmalig. Das hat mich sehr erfüllt, erfüllt mich bis jetzt noch.
Beim Silvio Baviera haben wir gehört, es waren 4 Brüder gewesen. Sie haben zuhause 4 Mädchen. Wie ist das so ein Mädchenhaushalt?
Sehr weiblich. Sehr, sehr, sehr kommunikativ. Innerlaut. Das ist wahrscheinlich bei Buben auch, aber bei Mädchen auch. Bei uns geht die Post ab. Wir reden viel. Wo sie klein waren, ich konnte mich ausleben eben mit den ganzen Mädchensachen, so als Frau auf einmal wieder in die Welt einsteigen und bäbeln und alles das hat mich schön gedunkt. Das ist überhaupt ja, was passiert als Mutter. Man kommt wieder in Kontakt mit den eigenen oder als Eltern, mit der eigenen Kindheit. Alles kommt wieder rauf, die guten Sachen und die weniger angenehmen. Und man probiert alles besser zu machen. Und man macht dann einfach andere Fehler. Nicht die gleichen wie die Eltern, aber andere, neue, wo man auch erst später merkt, dass es Fehler gewesen sind oder dass man es jetzt wieder anders machen. Ja, aber wir sind sehr, glaube eine starke Frauengemeinschaft. Das merken viele, die von außen so dazukommen.
Und der Mann in dem ganzen Umzug, dem ist es irgendwann zu viel geworden und er ist ausgezogen.
Ich glaube, es ist ihm irgendwann zu viel geworden, ja.
Effektiv?
Ja, der ist mal gegangen, hat sich eine Frau genommen ohne Kind und lebt jetzt ein einfaches Leben vielleicht für ihn. Ja, vielleicht ist es ihm zu viel geworden.
Hätte er sich irgendwann mal noch einen Bub gewünscht?
Das weiss ich nicht, das war nie ein Thema gewesen.
Für Sie auch nicht?
Für mich auch nicht. Manchmal haben wir so gesagt, wenn wir einen Sohn gehabt hätten, der hätte wahrscheinlich nicht Fußball spielen können. So quasi eben. Nein, das war jetzt nie ein Thema gewesen. Und für mich ist es, vielleicht beim dritten Kind, also nach zwei Mädchen und wieder einer neuen Schwangerschaft, hat man gedacht, das wäre jetzt noch schön, so ein Bub. Ich habe mir es gar nicht recht vorstellen. Ich habe immer gedacht, nein, ich bin einfach eine Mädchenmutter. Und nach dem dritten Mädchen hat man auch gedacht, nein, also das wäre jetzt komisch, es kommt noch ein Bub. Allerdings, also das muss ich noch erzählen, hat mir dann, wir sind hier in Erlenbach gewesen, da hat mir zur Geburt von der vierten Tochter hat mir eine 90-jährige Nachbarin geschrieben, sie gratuliere herzlich und es sei schön, dass sie eine gesunde Tochter sei und ich soll nicht verzweifeln. Präsident, wie sagt man, Stadt, nein, Dorf,
Gemeindepräsident
von Erlenbach hat es auch erst im fünften Anlauf geschafft. Und ich weiss noch, wenn ich den Brief habe, zweimal lesen, bis ich begriffen habe, was sie meint. Das war für uns nie ein Thema gewesen. Weil ich ja selber, ich bin eben auch eben bei uns die haben 6 Kinder, zuerst mal 4 Töchter, ich habe das gut gekannt. Meine Mutter war auch eine von 4 Töchtern gewesen zuerst. Also, das ist bei uns ein Muster in der Familie, das es gibt. Die 4 Töchter, dann bei meiner Mutter 2 Buben, nochmal 2 Töchter. Bei uns zu Hause 4 Töchter, dann 2 Buben. Und ich habe dann nach den 4 Töchtern haben wir gefunden, ist jetzt gut. 4 sind genug. Ja.
Bei Ihnen waren es 4 Brüder gewesen, also 3 Brüder plus Sie. Herr Baviera, hätten Sie gerne mal eine Schwester gehabt?
Das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Ja, vielleicht schon. Also im Nachhinein, wenn ich mir das überlege, warum nicht? Aber das ist, nie, das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen.
Es ist, wie es ist.
Ja, ja.
Stichwort, es ist, wie es ist. Jetzt sind Sie seit 72 haben Sie die Galerie in Ausserseil. Jetzt haben Sie noch ein Buch geschrieben aus Ausserseil. Sie sagen Aktivrentner, das heisst irgendwie 65 plus. Hat das Gefühl, hat vieles gemacht, vieles erreicht. Und jetzt stellen Sie Ihr Leben einmal völlig auf den Kopf. Erzählen Sie mal.
Ja, ich habe mich an der Zwingistrasse eingerichtet. Das ist relativ gross. Es sind netto 360 Quadratmeter, wo ich alle meine Tätigkeiten entfaltet habe. Aber es ist dann gleich mal zu klein geworden. Und es sind überall Kisten rumgestanden, überall Stapel. Und ich habe schon lange mal eine Sammlung mit zeitgenössischer Kunst aufgebaut, ein Archiv und eine Bibliothek. Und das möchte ich mal irgendwie so unterbringen, dass man es auch wirklich zu Gesicht bekommt. Das ist mir klar gewesen, dass mir das irgendwann mal zu eng wird. Und ich habe dann in den 80er Jahren ein Stück Land gekauft in Camerino. Und die Absicht hatte mit...
Das ist im Tessin.
Im Tessin, ja, mit guten Bekannten. Dort so eine Art ein kleines Kulturzentrum zu erstellen, wo ich dann all das kann unterbringen. Also dort entsteht eine Bar, eine Buchhandlung, eine Galerie, ein Museum, ein Archiv und eine Bibliothek, wobei das Archiv und Bibliothek nur halb öffentlich zugänglich
sind. Also ein ganzes wird, Kulturzentrum, das ja, Sie dort unten wollen,
ja,
aufbauen.
Nur, ja, nur halb öffentlich, das würde ich sonst schon wieder stellen. Brauchen. Und wir möchten das so gestalten, dass wir das selber machen können, ohne irgendwelche Angestellten. Das tut alles immer wieder ein bisschen verkomplizieren.
Und sagen Sie, das ist 20 Jahre her, wo Sie die
Plan
Idee
habe ich,
schon...
Ja, in den 80er Jahren habe ich das habe ich geahnt, dass mir das irgendwann mal zu klein wird.
Und jetzt ist es langsam so weit?
Jetzt ist es definitiv zu klein geworden. Es sieht jetzt wieder gut aus. Wir haben im Tessin schon ein Lager bezogen und haben etwa ein Drittel bereits nicht oben runtergeführt. Und jetzt sieht es langsam schon wieder wie ein Ausstiegsraum aus.
Und das heisst aber, dass Sie irgendwann Ihre Zelte zu Ausserseil abbrechen?
Ja, wir sind kurz davor, die abzubrechen. Und das Buch, das ich da gemacht habe, Kult Zürich Ausserseil, das ist so für mich eine Art des Abschiedsgeschenk als Quartier. Ich habe mich irgendwie... Ich war ja fast 60 Jahre in diesem Quartier. Ich habe dort vieles mitbekommen, auch vieles gemacht. Ich freue mich eigentlich auf eine neue Aufgabe, nochmal, also für die nächsten 30 Jahre. Ich sage mir, ich
sage, zuversichtlich,
ich sage mir, wenn es einem klingt, Menschheit noch mal 30 Jahre zu ärgern, dann soll man sich möglichst jung halten.
Wie kommt das bei Ihnen an? Könnten Sie sich das auch vorstellen, nochmal richtig einen radikalen Wechsel machen, Brigitta Stahel? Also er ist jetzt eben quasi pensioniert und sagt, fang völlig neu an.
Da bin ich ganz offen. Aber für mich ist es im Moment sehr stimmig und es hat auch Parallelen. Also im Theater Rigiblick haben wir auch ein wichtiger Teil für uns ist, dass das Theater ein Ort ist, wo die Leute jetzt nicht in erster Linie sich nur jetzt kulturell weiterbilden, weil wir so ein breites Angebot haben. Wir haben Leute, die zweimal in der Woche kommen, die mehrmals im Monat kommen. Wir haben Eintrittspreise zwischen 25 und 40 Franken. Das können sich viele Leute mehrmals leisten. Und darum haben wir dort oben erstens eine tolle Aussicht, da können wir jetzt nichts dafür über die ganze Stadt, wo die Leute sagen, ach, ich gehe dort rauf am Abend. Und wir haben eine Bar, wir haben ein Foyer, wo die Leute kommen, sogar zu Nacht essen.
Also so der Treffpunktcharakter.
Also der Treffpunktcharakter, wo jetzt der Ort hat, von dem her, finde ich, gibt es für mich noch viel zu tun, dort oben. Also, dass wir einen Ort dort oben haben, wo eben auch ein Ort ist, einfach zum gut können sein und zum in den Ausgang gehen und zum eine gute Zeit haben und zum etwas Gutes, Anspruchsvolles, Schönes sehen, nach anderthalb Stunden dort draussen noch ein bisschen hückeln und sich austauschen mit anderen Besuchern. Also es ist ein lebendiger, belebender Ort auch für mich, wo ich im Moment mich sehr wohl fühle.
Und ist in dem Sinne auch noch nicht ausgeschöpft? Es kommt nie zu einem Ende?
Es ist noch nicht ausgeschöpft, nein. Ja. Es gibt noch viel zu machen, es ist spannend. Es gibt spannende Leute, die kommen und immer wieder Neues zu entdecken. Also nein, es ist noch nicht der Moment, aber wer weiß? Wer weiß?
Wem glauben Sie, dass Ihr Kulturzentrum dort eröffnet wird?
Wenn ich in Zürich das schon gesagt habe, verkauft, dann habe ich mein Eigenkapital, oder wir haben unser Eigenkapital wieder losgegeben, das brauchen wir zum reinvestieren. Und dann dauert, also wir haben schon Baubewilligung, Pläne im Hundschel, also wir können dann sofort losmachen, aber es geht dann etwa ein halbes Jahr, bis Kostenvoranschläge bereit sind und dann rund zwei Jahre Bauphase. Also es ist faktisch möglich, dass das im Herbst kann ich richtig rechnen?
2012? Wäre es dann
fertig? Nein, 13. Im Herbst 13, ja.
Wär's gut, dann muss man schon recht rechnen.
Wäre es dann fertig.
Und die unglaubliche Menge, ich war bei Ihnen im Museum, in der Galerie, von Kisten und Bildern und Sachen und Büchern, die da rumstehen. Da brauchen Sie dann aber schon Angestellte, um die zu zügeln.
Ja, ja. Ich habe zwar eine Galerie, aber ich bin eigentlich am Wort stärker verpflichtet. Darum habe ich immer viel gelesen und darum habe ich mir auch eine Bibliothek aufgebaut. Da kommt natürlich einiges über Jahrzehnte zusammen. Mittlerweile bringen mir auch Leute ihre Bücher, vor allem Kunstbücher, zur Ergänzung von meiner Bibliothek. Auch eben unter dem Aspekt, dass es irgendwann einmal so wenigstens halb öffentlich zugänglich ist. Das Wort hat mich immer zu einer grösseren Konzentration herausgefordert als Bild. Das Bild ist für mich irgendwie etwas Schnelllebigeres. Ich mag mich vielleicht irren, aber das ist einfach so, wie ich dem begegne. Und ich habe ja angefangen als Schriftsteller, kurz nachdem ich die ETA auf Neuprüfung gemacht habe. Und als Künstler. Als Künstler ganz klassisch mit Terpentin, Pinsel und Leinwand. Und da habe ich glücklicherweise früher genug gemerkt, dass es nicht mein Talent ist. Sonst würde ich vermutlich heute noch darunter leiden. Aber das Schreiben, das ist mir eigentlich gelegen. Und über das Schreiben bin ich dann wieder zurückgekommen zur Kunst. Das ist dann aber sehr konzeptuell geworden. Also immer Verbindung mit Wort. Und Schreiben habe ich relativ rasch Erfolg gehabt. Ich habe die meisten Publikationen die Chancen bekommen zu veröffentlichen. Tagesanzeiger und Volksrecht, was es noch dazu gegeben hat. Da hat sich die Sozialdemokratie noch als Hausblatt geleistet. Und so ist, dann habe ich den Verlag gegründet und dann
und eine Edition. Und wird dann das noch Platz haben nebendran? Also ich meine, Sie sind dann irgendwie Bibliothek, Museum, Galerieleiter in dem Tessin dort unten. Hat dann Ihre eigene Arbeit noch?
Ich habe immer geschrieben und Kunst gemacht, nebst allen anderen Tätigkeiten. Ich habe es irgendwie so mit dem Napoleon gehalten, der hat, glaube ich, mal gesagt, wenn die 24 Stunden vom Tag nicht langen, dann müssen wir einfach die Nacht dazu nehmen. Etwa in dem Sinn.
Wie ist das bei Ihnen, Frau Stahels? Sachen aneinander vorbeibringen. Sie haben gesagt, 4 Töchter, ein Haushalt, der lebt, dynamisch ist, vibriert, dann arbeiten sie nebendran. Wie viel Prozent ist das?
80%. Also 80% sind zahlt.
Wie bringt man das zusammen?
Ja.
Wie macht man das?
Töchter machen lassen, sagt jemand. Man macht es einfach. Also es ist viel, es fängt am Morgen früh an und es hört am Abend spät auf und ich bin am Abend müde. Das Theater ist ein Bienenhaus mit insgesamt etwa 25 Leuten. Das ist natürlich ein grosses Team dort. Und ich habe 8 Minuten bis zum nächsten Bienenstock. Das sind die Kinder, das ist das Haus. Es ist nicht gut organisiert. Es ist nicht sehr sauber bei uns. Es ist ganz häufig nicht viel im Kühlschrank. Und so.
Also das Erste glaube ich Ihnen nicht. Dass es nicht gut organisiert ist. Dass man vielleicht nicht dazu kommt, immer den Kühlschrank noch aufzufüllen.
Ja.
Und bis in den Hinterstecken zu staubsaugen, das mag ich noch glauben. Aber organisiert ist es sicher.
Vielleicht.
Es hat so keine versteckte Organisation irgendwie, wo...
Vielleicht dann automatisch. Oder vielleicht ist es so gut organisiert, dass ich es gar nicht mehr merke und nur noch die Fehler sehe. Also ich habe früher mit dem Kind eigentlich probiert, das umzusetzen, Thomas Gordon, Familienkonferenz, dass man sagt, man probiert unter der Woche möglichst wenig zu schimpfen und über Sachen zu reden, die nicht gut sind, sondern dann am Sonntag zusammensitzen und besprechen. Und dazu gehört natürlich auch am Sonntagabend uns. Das ist traditionell bei uns. Am Sonntagabend essen wir zusammen, besprechen die nächste Woche, schauen, wer was muss und wer was kann. Und vielleicht ist es doch, haben Sie recht, gar nicht so schlecht
organisiert. Ich will sagen, das klingt sehr organisiert.
Ja, ja.
Und die Töchter, die finden das auch lässig, die ziehen da mit. Weil früher war es ja dann so, sind die alle irgendwie so zwischen der zweiten Hälfte der Pubertät, dass man dann irgendwann mal kräftig muss rebellieren gegen die Mutter.
Die probieren es immer wieder, aber ich bin durch einen harten Brocken. Also ja, jetzt merken wir es, jetzt sind die zwischen 15 und 21 und die 21-Jährige geht jetzt dann einmal auf Amerika den ganzen Sommer und redet vom Ausziehen und hat ein bisschen genug, glaub, von dieser ganzen Gruppe, wo wir da immer gewesen sind, dieser wohl eingespielten Horde. Und das ist auch gut, so geht es weiter. Und dann merke ich, also wenn ich jetzt an meine Zukunft denke, denke ich, ich möchte im Theater bleiben, aber ich möchte auch Großmutter werden. Also das ist etwas, wo ich mich jetzt schon freue, dass es irgendwann einmal so ist und dass das auch eine grosse Familie wird. Ich hoffe darauf. Und das ist für mich etwas Schönes und Wurzelgebendes. Und eben, ja.
Und heute an der Pfingsten gibt es auch eine Konferenz am Abend, oder ist...
Die haben wir jetzt müssen verschieben auf den Montagabend.
Ist ja immer noch Sonntag.
Ja, genau. Das sind 2 beim Papi. Die gehen natürlich regelmässig zum Papi, treffen ihn übrigens auch einmal in der Woche zum Mittagessen. Der Daddy-Stamm heisst das. Wo sie ihn da treffen und sich austauschen. Und ja, am Montagabend gibt es dann wieder die Familiensitzung. Ja.
Wie sieht das für Ihnen aus? Pfingsten, Silvio Baviera. Ja. Wie verbringen Sie die? Die haben am...
Also wenn es jetzt die Sendung nicht gegeben hätte, wäre man vermutlich nicht hingegangen. Aber da ich bin weder parteilich noch konfessionell organisiert und ich habe zum Teil Mühe, überhaupt die Begriffe zu verstehen. Ich weiß nämlich effektiv nicht genau, was mit Pfingsten verbunden ist. Also, ich weiß, dass es einfach Pfingsten gibt.
Ich denke, viele wissen es nicht mehr. Man könnte es jetzt da nicht mehr ausführen.
Ich weiss,
aber sie wissen, dass es frei ist.
Ich weiß, dass es christliches Fest ist, aber was der tiefere Sinn ist, habe ich keine Ahnung.
50 Tage nach Ostern ist der Heilige Geist zu den Jüngern gekommen.
Ja.
Und seitdem tun die Jünger predigen und die Lehre von Jesus Christus verbreiten. Das lernt man
vielleicht eher. Dass man das so schön auf den Punkt können bringen.
Also, warum ich mich nie religiös oder politisch organisieren lassen, hat auch einen tieferen Grund. Wie, wenn man das historisch schon betrachtet tut, hat es eigentlich selten zu einer Einigung geführt, sondern meistens zur Trennung, zur Abgrenzung von der anderen. Und das ist eigentlich etwas, was ich in meinem Inneren ablehnen tue.
Ist ein schönes Schlusswort. Ich komme ein Zeichen über, es ist bereits wieder Zeit. Das war es persönlich an dem wunderbaren Pfingstsonntag. Danke vielmals fürs Zuhören. Danke vor allem meinen beiden Gästen, Brigitta Stahel und dem Silvio Baviera, fürs Kommen. Und weitere allen schöne und vor allem sonnige Pfingsten.
Persönlich ist heute live aus dem Restaurant Terroir in Zürich gekommen. Die Gäste von Daniel Hitzig sind die Brigitta Stahel, eine Wachsenbildnerin und Theaterleiterin, und der Silvio R. Baviera, Galerist und Verleger.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.